Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast hat einen verdammt wichtigen Job, wenn es um MMA oder Boxkämpfe geht. Er sorgt unter anderem auch dafür, dass Kämpfe nicht zu früh abgebrochen werden. Nein, die meisten denken jetzt, der besticht irgendwie die Promoter oder Ringrichter. Der kümmert sich mehr um die äußeren Blessuren, Cuts und ist fürs Bandagieren zuständig. Und diese Berufsgruppe, wenn ich das jetzt so sagen kann, findet man wirklich bei fast jeder Veranstaltung, wo ein Ring involviert ist. Mein Gast heute, Götze Katmengici Türkoğlu. Richtig?
Richtig, ja genau, richtig.
Merhaba.
Merhaba, grüß dich.
Wie das türkische Örün Yorum, hast du verstanden?
Ja, war super, einwandfrei.
Die Türken haben aber auch als erstes hier gerufen, ne? Als die Ös und Üs im Alphabet vergeben worden sind, oder?
Ja, das hat damit zu tun, natürlich hat der Mustafa Kemal Atatürk damals, wo die sozusagen, der hat sich ja nach der westlichen Welt gerichtet und hat dann das Alphabet eingeführt und dann kamen auch die Nachnamen dazu. Früher hieß es ja wie zum Beispiel Ruven, also zum Beispiel dann hieß du Ruven, der Sohn von Frank und der Enkel von Klaus. So war dein Nachname eigentlich. Ja. Also du wurdest immer mit deinem Vater seinen Namen, also der Sohn von Mehmet und der Enkel von Kemal. So wurde ich mit Nachnamen dann früher angerufen. Und jetzt hat man gesagt, nee, man möchte das wie in der westlichen Welt sagen, okay, dass jeder auch dann den Nachnamen hat. Und dann kam auch so der Alphabetismus sozusagen rein. Das hat so geschichtlich auch damit zu tun, dass das Osmanische Reich dann zerfallen ist, was halt sehr arabisch geprägt war von der Sprache und von der Schrift her. Und urplötzlich, von heute auf morgen, wurden die alle viel oder die größte Bevölkerung dann zu Analphabeten. Aber du musst ja so sehen, also die türkische Sprache hat sehr viele Verwandtschaften ins Persische, ins Französische und auch viele englische Begriffe, ne? Wie zum Beispiel, bei uns heißt das Fahrrad Bicyclette, vom Französischen her. Oder wie zum Beispiel Berber kommt vom Barbier. Wie soll ich das sagen, Surat. Surat heißt bei uns auch Gesicht, was auch im Persischen verankert ist. Also du merkst auch, ich habe mich auch anthropologisch sehr mit dem Menschen befasst und auch mit der Entwicklung als Katmen, finde ich, ist es schon vorteilhaft. Ne?
Ja, mir fällt da nur auf, dass sehr viele Namen oder gerade Wörter im Türkischen sehr viele Ös und Üs beinhalten. Ne? Ich meine, macht auch Sinn, du willst nicht jemanden rufen, Ruven, Sohn von Klaus, Herrscher von so und so. Es ist natürlich von Vorteil, wenn du einen kurzen, knappen Namen hast, wenn du gerade jemanden zu dir rufen willst.
Also dein Name war auch bei der Bundeswehr, mein Nachname, ich war auch bei der Bundeswehr. War 16 Monate in einem Fallschirmjägerbataillon, da war es zum Beispiel Türk, und dann hieß Hauptgefreiter Türk hier, weißt du, und so wurde ich dann aufgerufen, also das war alles gut. So, das.
Ich lerne ab und zu, versuche ich mich zu zwingen, weil wir hatten gerade im Vorgespräch gesagt, die Zeit ist immer ein bisschen knapp. Und ich versuche mich dann immer so ein bisschen zu zwingen, so ein paar Wörter ins Türkische zu lernen, weil auch da fragen mich viele, warum? Und ich sage, ja, aber guck mal, wie viele türkische Freunde man hat und warum soll man nicht auch mal ein paar Brocken Türkisch können? Paar Brocken Polnisch, paar Brocken, also Englisch sowieso, aber gerade mit den Menschen, mit denen man so eigentlich am engsten zu tun hat. Und hier in Gelsenkirchen ist das, sag ich jetzt mal, quasi ja, das ist ja zweite gegeben, Sprache. Ne? Kommst du mit dem Türkischen echt gut durch. Ne? Aber wie gesagt, ich bin ab und zu bin ich am Lernen und ist eine sehr, sehr schwierige Aussprache, sagen wir mal so. Muss ich euch lassen. Aber wir wollen heute nicht über die türkische Aussprache oder Türkei reden, sondern wir wollen über deinen Beruf reden, denn du bist einer von vielen du bist ein Cutman. Und ich habe jetzt vorhin so am Anfang im Intro gesagt, so lapidar, wo ein Ring involviert ist, findet man Cutman. Ist das auch im Show-Wrestling auch? Gibt es auch Cutmans, die irgendwie am Ring warten oder sind dafür wirklich die Ärzte oder Ringärzte da
Also
verantwortlich?
im Showwrestling, also meines Wissensstandes, also erstens, ich bin nebenberuflich Cutman, das mache ich nebenbei,
Ja.
mit Herz und Hand, sage ich dazu. Nein, also im Wrestling ist es so, glaube ich, oder ich vermute, die haben natürlich ihre Sanitäter hinten bereit und auch ihre Ärzte, wo sofort tätig sind. Im Showwrestling ist ja halt viel alles getaktet, ne? Das hat ja ein Drehbuch, ne? So wie das Drehbuch dann vorschreibt.
Ey, gerade wie, wenn du mir antwortest, denk ich zu mir gerade, war eine wirklich saudumme Frage. Klar, das ist alles gescriptet. Warum soll dann ein Cutman? Aber wenn man so von Cutman liest oder hört, hört man immer entweder MMA, Boxen, Kickboxen, halt da ja, wo wirklich ein Ring involviert ist, ne?
Ja, also im MMA ist es so, da ist das Kämpferschutzgitter immer so der Ausschlaggebende. Also du kannst es in Cage, in Rage, ne? In Rage ist dann zum Beispiel ein Ring aus Cage-Kombination noch. Also da in den Sportarten, da werden wir halt gebraucht. Oder beziehungsweise da, wo es wirklich zu enormen Blessuren kommt oder zu enormen Verletzungen in der Runde, dass wir halt sozusagen die Kämpfer über die Rundenzeit kriegen. Ja, und ist auch so, ich habe mich dann auch mit zwei Freunden zusammengeschlossen. Das ist einmal der Timo. Schöne Grüße erstmal an Timo und an Ulf. Das sind meine Cutman-Brüder von der UCC, von der United Cutman Crew Germany. Ja, und wir versuchen halt, wie gesagt, den Sport sicherer zu machen, weil im Endeffekt geht es ja um die Sicherheit der Sportler, der Athletinnen, Kämpfer, die dann halt, wie du gesagt hast, in dem Ring oder auch jetzt Rage, Cage etc. Teilnehmen. Ne?
Ich hatte von dir hier im Ruhrgebiet gehört. Das heißt, dein Name war hier bekannt und viele haben gesagt, lad den mal ein. Das ist ein fähiger, junger Mann. Und dann habe ich jetzt damit getan. Du hast gerade gesagt, oder ich habe auch gesagt in einem Anfang, das war mir eigentlich nie so richtig bewusst, dass ihr auch dafür verantwortlich seid, dass die Kämpfe nicht frühzeitig beendet werden. Bis vor 3 Jahren war mir das nicht so derart bewusst. Denn vor 3 Jahren gab es diesen Kampf, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Tyson Fury gegen Otto
Ja,
Wallin.
sag mir was, ja, genau.
Und Tyson Fury hatte einen mega fetten Cut oberhalb der, ich glaube, rechten Augenbraue. Und wenn man diesen Cut sieht, also der sieht wirklich, wirklich übel aus. Und der hatte damals einen Cutman bei ihm in der Ecke. Der hat es geschafft, diesen Cut, also zu stillen, dass die Blutung gestillt wird. Und Fury hat gewonnen. Der war so erfreut darüber, dass er nach dem Kampf dem Cutman einen fetten Bonus von, ich weiß nicht, wie viel Dollar spendiert hat. Und da wurde mir erstmal so ein bisschen auch bewusst, wie wichtig auch ein guter Cutman ist.
Ja.
Wie bist du zum Cutman überhaupt
Also, wie ich
gekommen?
zum Cutman eigentlich gekommen bin, das war so. Ich habe mich generell ich habe MMA leidenschaftlich ausgeübt. Was ist passiert? Ich habe mich sehr stark verletzt. Ich hatte eine Sprunggelenksfraktur C gehabt. Das heißt, der Knochen ist durch, muss mit einer Fixierschraube fixiert werden. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt ist erstmal die Karriere oder die MMA-Karriere in den Sand gesetzt. Also, ich habe es auch immer beim Kicken immer gemerkt, so dass irgendwas nicht stimmt. Also habe ich gedacht, komm, guckst du, wie tue ich meine Kameraden oder die, wo bei mir im Gym mitkämpfen, mittrainieren, meine Brüder, die mit mir sag ich mal, ihr Blut-Schweiß vergießen, wie kann ich denen helfen, ne? Wenn ich jetzt nicht mehr richtig trainieren oder kämpfen kann, weil ich wollte da die Zeit überbrücken. Habe mich dann angefangen zu einzulesen und dann habe ich mal gesehen, so UFC-Kampf, ne? Dann sehe ich, dass der eine arbeitet so an den Jungs in meiner Rundenpause. Und dann habe ich gesehen, dass es so ein Stitch war oder ein andere, zum Beispiel Rob Monroe oder so, die Cutmänner, die halt die Jungs wirklich helfen und die wirklich denen helfen wollen, über die Runde zu kommen, um doch vielleicht das Ruder umzudrehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will mein Team noch professioneller machen. Also noch eine Schippe höher und nochmal für die Jungs da sein einfach, weißt du? Und dann habe ich gesehen, dass der Cutman Liberty Schmidt einen Kurs angeboten hat in Aschaffenburg. Habe ich dann sehr dankend angenommen, bin dahin. Das war dann, ging dann über 2 Tage. Sind jetzt auch gute Freunde, ist immer noch mein Mentor, der Michael Schmidt. Auch Grüße an ihn. Vielen Dank für seine Experience, die er mir mitgegeben hat auf dem Weg. Auch an viele Leute. Also, es ist, man wird nicht so, man muss das wollen, der Charakter muss dazu stimmen, man muss wollen, den Menschen zu helfen. Weißt du?
Ja, ich verstehe. Den Michael Liberty Schmidt kenne ich auch noch. Der war, glaube ich, damals, kann ich mich erinnern, hat er die German Cutman Association gegründet. Und er war so mit einer der ersten, so die ich persönlich, von denen ich quasi persönlich gehört habe, der das versucht hat, so ein bisschen zu organisieren und ein bisschen professioneller zu machen. Und dann kann ich mich erinnern, dass er mit Stitch ein Treffen im Hotel hatte in Deutschland, auf irgendeinem Event. Für diejenigen, die Stitch nicht kennen, das ist quasi der Cutman überhaupt, ich glaube, da ist euer Elvis Presley unter den Cutmans, ne? Wenn ich so sagen kann. Er ist halt der Star-Cutman und hat die großen Kämpfe betreut er. Und der war mit einem Italiener, und die haben dann mit Stitch, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, die ICA gegründet
Richtig,
und
ja.
habe aber lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, ist er überhaupt noch bei der ICA? Ist er überhaupt noch als Cutman?
Also, die ICA gibt es noch. Neben der ICA gibt es noch die WCA, die World Cutman Association. Wie
Nicht
gesagt,
da, warte mal ganz kurz, muss ich kurz unterbrechen, Entschuldigung. Die ICA ist International Cutman Association und die WCA ist die World Cutman
ja,
Association.
genau, also es gibt,
Hebt sich dann beides nicht auf? Ist
ja,
doch
also
beide.
ich sag mal so, es gibt halt 2 Verbände oder 2 Associations, die laufen halt
Okay.
parallel zusammen. Aber da gibt es keinen Beef untereinander, man versteht sich und gut ist, weißt du, man läuft da einfach
Okay, okay,
durch.
okay. Aber du bist bei der WCA.
Ja, ich bin bei der World Cutman Association. Ich war auch ein ICA-Member, hab mit denen aber jetzt, hab mich dann halt aufgrund gewissen Sachen, da hat man sich da halt dann so ein bisschen auseinandergelebt, sage ich mal. Und dann ging jeder seines Weges. Ich wünsche aber trotzdem also denen alles Gute und es gibt nichts. Also es gibt kein Beef oder so. Es ist alles gut. Wie soll ich das sagen? Man tut einfach zusammen die Szene einfach fördern. Mehr nicht so.
Ja, man arbeitet halt mit anderen Leuten lieber oder besser zusammen. Kann ich
Ja.
schon verstehen. Was ist denn mit dem Michael Schmidt? Hast du da noch Kontakt zu?
Ja, der
Macht, ist
Michael
der noch
Schmidt, der
aktiv?
ist jetzt, der Michael Cutman Schmidt, der ist jetzt beim DOSB, soweit ich weiß, also ist beim Deutschen Sportbund und macht da auch noch weiterhin Ausbildungen und sorgt dafür, dass auch noch mal da der Amateursport noch mal richtig gut gefördert wird. Also ich glaube, der hat auch damit so seine Berufung gefunden und ist da richtig guten Weges. Er will einfach nur, dass ich glaube, Michel war auch immer so nicht so erfreut, dass immer die Honoration von oder generell, also ich sag, in den letzten Jahren hat sich das auch geändert, dass die Honoration, also beziehungsweise wie man auf uns Cutmen schaut, dass das komplett gewandelt hat. Früher waren wir immer so ein Nebending. Da hat man uns die Cutmänner nicht so beachtet, so auch so wie ich das wahrgenommen habe. Aber auch so mit den Jahren hat der Veranstalter oder haben die Veranstalter auch gemerkt, hey, wenn ich da gute Cutmänner habe, die einen Bombenjob abliefern, ist das für mich als Veranstaltung immer ein Plus. Und das haben einige Veranstalter richtig gemerkt und wissen jetzt auch, was es heißt. Oder beziehungsweise ein gutes Beispiel ist jetzt EMC. EMC ist Elite MMA Championship, ist auch aus dem Ruhrpott. Schönen Grüße an Düsseldorf, an Ivan und Tommy, die dann wirklich meiner Meinung nach gelernt haben, okay, ey, die Jungs sind da, denn ihre Experience nehmen wir mit rein in unser Show-Act. Die buchen uns dann komplett, wir tun dann auch bandagieren, die bezahlen uns komplett von A bis Z, fragen uns, was wir wollen. Also wir fühlen uns da wie Könige, sage ich mal, ne? Wir haben da ein ganz anderes Auftreten, sage ich mal, ne? Wir kommen dahin, also bei das kann man gar nicht mehr vergleichen zu früher. Früher bist du als Kapitän hingekommen, okay, bandagieren, tschüss, auf Wiedersehen. Ne? Und jetzt ist es so, wir bandagieren im Backstage-Bereich. Dann gibt es zwei Cutmänner vorne, die dann die Prelims betreuen. Und nach den Prelims, wenn also wir die alle Leute bandagiert haben und die alle safe abgenommen sind, in der Kooperation auch mit der GEMA, auch ein schöner Grüß an die, die den Sport hier sicherer gemacht haben und gut stand.
Die GEMA?
Die GEMA. Die,
GEMAF, ich denke schon, was hat die GEMA damit zu tun?
Nein, also nicht die Musikindustrie da. Die GEMAF, ja, also die German Mixed Martial Arts Federation, die bringen da auch gute Standards rein. Das heißt, wir bandagieren, der Inspektor kommt, nimmt gleich die Bandagen ab, signiert die ab, dann können die gleich in die Handschuhe reingehen. Und wir haben dann sozusagen, so wie so eine Kette kannst du dir das vorstellen. Der Kämpfer kommt, wird bandagiert, etc., Kontrolle, nochmal Kontrolle, etc. Und dann ist der Kämpfer so ready für den Kampf, weil du musst ja vorstellen, der Veranstalter hat ja auch wie seine Sendezeiten, ne? Wo er gucken muss, dass wirklich das Show-Act einfach laufen muss. Weil ich glaube, ich jetzt momentan in dieser Screening-Zeit oder generell kann sich niemand mehr irgendwie einen Ausfall leisten, weißt du?
Ja. Du hast gerade von diesem Inspektor gesprochen. Wer ist dieser Inspektor? Ist das ein Arzt oder wer nimmt dann die ganzen
Sachen? Nein, also der Inspektor ist von der GEMA gestellter, ich sag mal, okay, Kontrolleur, der den Kämpfer kontrolliert auf seine...
Ob alles stimmt.
Ob die Statuten oder sozusagen, dass keine Regel gebrochen werden oder dass alles regelkonform abläuft, dass er zum Beispiel keine illegalen Substanzen auf dem Körper hat, dass die Bandagen korrekt gebunden worden sind, dass er sein Eimer bereithält, dass das Handtuch bereit ist, dass das Eis dementsprechend bereitsteht für den Kämpfer. So wie in der UFC kann man sagen. Also UFC ist ja so, die wird halt von der IMAF sanktioniert. Und die GEMA macht es für die deutschen Veranstaltungen, dass wirklich Hand in Hand das alles zusammenläuft und Ketten wieder wirklich keine Fehler oder sonst irgendwelche Diskrepanzen sozusagen auftreten können im Show-Act.
Jetzt bucht euch ja der Veranstalter. Ist es auch schon mal vorgekommen, dass Kämpfer ganz speziell sagen, ey, ich will nur den Cutman Gaethje haben. Der macht für mich die besten Bandagen. So wie jetzt, sagen wir mal, Tyson Fury gegen Otto... Wie hieß er? Otto Wallen. Weil ich denke mal, nach so einem Auftritt wie jetzt bei diesem Kampf vor, was war das, 3 Jahren, dass er dann wirklich sagt, ey, dieser Typ ist so gut geschult, der ist so gut, der hat so schnell und so präzise professionell meine Blutung gestoppt. Ich will ihn jetzt immer bei mir in der Ecke haben. Ist das in Deutschland auch schon so der Fall?
Also klar gibt es einige Fälle davon, dass wir zum Beispiel, ich habe ja auch so Leute wie zum Beispiel, schönen Grüße an Dennis Ilbay. Also bei Dennis Ilbay, ich wollte immer mal dem die Hände machen, hat aber leider nie geklappt. Und dann hat sich das bei EMC ergeben. Ne? Und dann habe ich gesagt, Dennis, ich rap dir die Hände, ist in Ordnung. Und dann sagt er, ja, okay, kein Thema, aber eigentlich macht das mein Vater. Ich so, ey, stopp, dann will ich da nicht dazwischen gehen. Dann soll das dein Vater machen, ich gebe Material, alles gut. Dann sagt er, nein, der Vater gesagt, hey, ich gucke mir das einmal an. Dann habe ich dem einmal jetzt die Hände gerappt und seitdem kommt immer Dennis zu mir. Und dann ist es so, Kerim Engizek, also auch so ein Fall. Es gibt viele verschiedene Kämpfer, die wollen das, die achten auf das. Und dann ist es so, die wissen dann, okay, der Cutman hat mir schon die Hände gebunden, bei dem muss ich nicht mehr viel sagen, der wird auf das oder das achten. Gibt schon viele Sachen, wo man auch gebucht wird oder Teams, also bei uns ist es auch so momentan, dass du zum Beispiel im K1 oder Muay Thai, dass eine Mannschaft sagt, okay, ich habe 4 Kämpfer jetzt auf dieser Veranstaltung, komm bitte, bandagier bitte meine Kämpfer und betreue die auch in der Ringecke. Gibt es auch natürlich. Und es ist so, wie zum Beispiel, ich habe auch meine Lieblingsecken oder meine Lieblingskämpfer, wo ich gerne in der Ecke bin, weil ich den Coach halt sympathisch finde oder weil ich auch mit dem Coach gut bin. Ich finde, ein Cutman muss auch teamfähig sein. Das macht ja mich als Cutman aus, so dass ich sagen kann, okay, ich binde mich ins Team ein, aber ich dränge mich nicht nach vorne. Also ein Cutman muss präsent sein, aber er darf nicht so präsent sein, dass er zwischen Kämpfer und Trainer reinkommt. Weil die in der Ringecke, der Trainer will ja noch immer weiterhin seinen Jungen coachen und ich muss halt damit.
Das dritte Rad.
Ja, genau.
Drittes Rad am Wagen, ja. Ich habe jetzt gerade mal, ich habe jetzt gerade mal eben ein Foto geschickt. Kannst du das jetzt sehen? Oder hast du da.
Ja, ich schaue da jetzt drauf.
Das ist der Cut von Tyson Fury. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, sonst zoom mal ein bisschen ran.
Ja, also ich sehe es gerade.
Wenn du, wenn du so einen Cut vor dir hast, wie gehst du da jetzt persönlich vor? Ich würde jetzt sagen, ich meine, ich weiß natürlich, dass ihr viel mit Adrenalin und solchen Sachen arbeitet. Ich weiß nicht, ob das auch hier in Deutschland der Fall ist. Ich würde jetzt so sagen, als Laie würde ich erstmal ein fettes Handtuch draufdrücken und warten, bis das aufhört zu bluten. Wie würdest du diesen Kampf sagen, das kann ich nicht zumachen, der muss wirklich jetzt schnell genäht werden, oder würdest du sagen, das kriegt man hin?
Also ich sag erstens, bei Tyson Fury geht es ja um ganz andere Beträge.
Ja, ja,
klar. Wenn es jetzt hier in Deutschland ist, also ist es schon heftig, also ist ein großer Cut. Klar kommt es drauf an, wie tief der ist. Das erkenne ich aber nur, wenn ich da bin. Ist die Schädeldecke zu sehen? Sind da Arterien, Venen, die da oben verlaufen, zu sehen? Das hatte ich bei Flying Uwe. Da wurde Gott sei Dank der Kampf abgebrochen, weil der hat es unter der Augenbraue gehabt, wo ins Augen, also in die Augenhöhle reinging, der Cut. Oh. Da muss man aufhören, weil da ziemlich sehr, sehr viele Nerven entlang laufen und wenn die beschädigt sind, dann kann es vielleicht das aufs Augenlicht gehen oder dass man vielleicht Erblindungen kriegt oder sonst irgendwas oder eine Einblutung ins Auge bekommen kann. Und bei diesem Cut, da der über der Augenbraue ist, ist es so ein bisschen noch die Stirn. Da hätte ich jetzt erstmal, natürlich ist Hygiene A und O, Handschuhe erstmal immer anziehen, ne? Die hast du auch immer fort an. Erstmal sauber machen außenrum, also schnell wie möglich sauber außenrum machen, die Blutung stillen.
Wie stillt ihr die Blutung?
Wir haben da unsere Lösung, sage ich, jeder hat seine eigene Mischung, ne? Da wird natürlich auf den Wattestäbchen oder auf unserem Tupfer wird da was draufgelegt, dass wir halt gut in die Wunde reinkommen, weil diese Wattestäbchen, da gibt es die auch lang, dass sie auch wirklich reinkommen, dass du auch gut reinkommst, um die Blutung wirklich gut zu löschen. Und dann müssen wir halt mit dementsprechend mit der Adrenalin-Vaseline, die musst du halt, du kannst dir vorstellen, wir müssen innerhalb kürzester Zeit ein kleines Loch wie so ein Maurer oder beziehungsweise wie Stuckateur schnell schließen. Und es muss so präzise hinkriegen, dass mit einem Wisch, also es muss ja dann bam, schnell gehen. Du hast ja auch nicht viel Zeit. Also du hast mal, also ich sag mal, im MMA ist es so, du hast da 50 Sekunden Zeit und dann bumm, muss alles schnell, schnell laufen.
50?
Ja, 50 Sekunden hast du da. Normalerweise ist ja die Minuten eine Minute die Pause, aber bis du da bist, bis du drin bist, bis du erstmal sauber gemacht hast. Bis du wirklich gesehen hast, was ist jetzt wirklich, wie sieht jetzt die Verletzung aus, hast du wirklich, sag ich mal, 45 Sekunden, da musst du sofort handeln können. Und da musst du, dann brauchst du wirklich alles am Mann, da muss auch die Ringeckenkoordination stimmen. Der Trainer muss dann vielleicht hinten noch Eis halten, dass sich besser die Blutung stillt, weil hinten im Nacken verlaufen viele Arterien oder das Nervensystem, was du halt dadurch steuern kannst, indem du Eis reinlegst, dass es sich zusammenziehen und dann zieht sich auch dementsprechend die Blutung zurück.
Ah, deswegen legen die immer den Eisbeutel hinten im Nacken.
Genau, weil
das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, die Wirbelsäule entläuft da entlang und da, wo die Wirbelsäule entlang läuft, laufen also unser zentrales Nervensystem läuft ja in unserem in der Wirbelsäule entlang und auch die ganzen Adern, also der Körper verwirrt ja auch, du kannst ja vorstellen, das Herz pumpt ja über den Nacken, also beziehungsweise auch über die Halsschlagader sehr viel Blut nach oben und dementsprechend wenn man dann da eine Kühlung reinbringt, dass sich das dann auch ein bisschen zusammenzieht, ne?
Was ist denn, wenn du nach 50 Sekunden, wenn es immer noch suppt, ich weiß nicht, ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr war doch irgendein UFC-Kampf, wo er ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Vielleicht fällt dir das ein, wo der dauernd sich das Blut wegwischen musste. Wer war denn das nochmal?
Ja, das ist. Boah.
Aber du weißt, von was ich rede, ne? Was wäre denn jetzt, wenn die 50 Sekunden abgelaufen ist, die nächste Runde steht an und die Blutung ist immer noch in Gange? Also ist immer noch, du hast es immer noch nicht
geschafft also, innerhalb von 50 Sekunden. Ich darf das eigentlich hier nicht sagen, aber ich sag's mal, aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich versuche noch ein bisschen, ich gucke dann nochmal, dass ich, also bis wirklich der Typ kommt, bis wirklich der Inspektor kommt, mich rausschiebt, also mich wirklich rausdrängen muss. Bis dahin arbeite ich noch und dann versuche ich wirklich noch die Vaseline drüber zu schmieren. oder das nochmal zu versiegeln. Also, und das macht auch wirklich, ich sag mal, ich schaffe es auch nicht immer manchmal wirklich. Ich sag mal, zu 80%, ich gebe es zu, also zu 80% schaffe ich das wirklich in der Zeit. Aber manchmal bist du so unter Zeitdruck, dann hast du noch da eine andere Baustelle, da blutet da noch aus der Nase, dann hat er noch eine Schwellung im Gesicht und dann musst du dich ja auf eins konzentrieren, willst aber noch nebenbei woanders arbeiten. Kommt halt vor, dass halt der Cutman auch was er tut, dass er anscheinend der Kämpfer so hoch gepusht ist und der Kreislauf so gut läuft. Du musst dir vorstellen, ein Kämpfer, der fängt dir an, der Puls geht hoch, der Kreislauf ist ganz anders, das Adrenalin ballert noch richtig dazu. Und dementsprechend kommt es auch mal davor, dass man das auch nicht geschlossen kriegt. Glaube ich, können alle Cutmänner mir zustimmen, oder ich glaube, ich kann jetzt für alle sprechen, dass mal manchmal es Momente oder Situationen gibt, die wir halt nicht immer bewältigen können, sondern auch wirklich da dementsprechend hat der Kämpfer seinen Gegner so einen guten Job gemacht und das so gut verletzt, weil es geht ja auch nach dem Punktereglement, ne? Demolition for Domination, Domination for Durantation. Ne? So, dann hat er dementsprechend sehr gut Arbeit geleistet, sein Gegner, und hat er ihn dementsprechend so gut punktiert, sage ich mal, ne? Dass er halt blutet.
Ist auch möglich, zwei Cutmen in der Ecke zu haben, dass der eine sich um die Schwellung kümmert und der andere um den Cut
Also,
übers Auge?
bei mir ist es so, ist es, glaube ich, von der Reglement nicht erlaubt. Aber wie zum Beispiel, wenn ich nach Kampfende, also wenn der Kampf zu Ende ist, zum Beispiel durch Abbruch oder durch jetzt Ende der Runde, beziehungsweise Ende des Kampfes eigentlich, dann ist es so, ich gucke da meinen Kämpfer an, hat der was, hat der nicht? Und dann gehe ich und helfe dann, wie zum Beispiel dem Timo, habe ich dann bei IMC geholfen, habe dem Kämpfer das Eis in den Nacken gelegt, ne? Und habe dann versucht, wirklich über die Hand hier mit dem Eis ihm zu helfen, die sozusagen die Blutung zu stillen. Weil man hat nur zwei Hände, und wirklich dann, wenn man dann anfängt, noch sauber zu machen, wieder Tupfer wechseln, wieder sauber zu machen, wieder Tupfer wechseln, und ist es schon immer gut, wenn man eine dritte oder eine vierte Hand hat, wo noch kühlt und wo noch mit sauber macht, ne?
Jetzt sind wir natürlich in Deutschland. Und ich weiß so ein bisschen, dass gerade der Deutsche so ein bisschen, ja, so dahinter ist, dürfen das überhaupt bestimmte Menschen machen? Bestes Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Sports Dentist Thorsten Rick, der die Mouthguards macht. Der hatte eine ziemliche Odyssee hinter sich, weil Leute ihn so ein, ja, gesagt haben, oder weil wohl es auch das Gesetz ist, dass ein Zahntechniker keinen Abdruck von den Zähnen machen kann. Ist das bei Cutman auch so, dass ihr bestimmte Schulungen machen müsst, bestimmte Qualifikationen, sage ich jetzt mal, erlernen müsst, damit ihr überhaupt in den Ring dürft?
Also erstens, also aus meiner Sicht ist es so, erstmal schönen Grüße an Thorsten, ne, an den Sportdentist, der macht auch einen super Job.
Naja.
Also ich bin zufrieden, ich habe meinen immer
Nein,
noch.
ich auch. Es war ein Scherz. Wir kennen uns sehr gut, deswegen
Ja,
sage ich,
also ich habe
naja.
den immer noch, also viele sind begeistert. Also Leute, wenn ihr einen Mundschutz haben sollt, Sportdentist, sofort hingehen.
So, pass
Ja.
auf, merk dir das, weil gegen Ende kommen wir zu der Rubrik Empfehlung. Da kannst du den dann einmal empfehlen.
Okay, alles klar, machen wir auf jeden
Ne?
Fall.
Alles klar.
Also ist es so, ich finde, als Cutman sollte man diesen Sport auch gemacht haben oder zumindestens, wenn es jetzt MMA ist, dass man eine Disziplin davon machen kann. Weil erstens kann man sich besser in den Kämpfer hineinversetzen, wie das ist.
Beispiel, gib mal ein Beispiel.
Wie zum Beispiel jetzt war ich ganze Zeit, ich habe jetzt einen Cut, liegt da bei meinem Gegner in der Backmount drin und da fängt der ganze Zeit an, mich zu arbeiten und ich muss da rausarbeiten, muss seine Hände blockieren. Versuch wirklich über die Runde zu kommen, bin eigentlich total im Sack, habe gerade 3 Minuten am Boden gekämpft, so, und jetzt ist Rundenpause, ich will eigentlich Luft, alles ist heiß um mich rum, geht mir bitte alle nicht auf den Sack. Die Fans schreien rein, mein Trainer verstehe ich kaum, weil wirklich, also der Körper ist, wenn er unter Adrenalin ist, ist es so, dass wirklich der Gehörgang sich, also der wird zu, die Augen, die Pupillen erhöhen sich und der Puls fängt an, höher zu schlagen. Eigentlich hört man den Trainer gar nicht so richtig. Also so aus wissenschaftlicher oder sportwissenschaftlicher Sicht. So, und jetzt kommt da noch ein Cutman und will mir noch in der Fresse rummachen. Und dabei will ich eigentlich nur meinen Coach haben und will eigentlich nur gekündigt werden. Fragt mich eigentlich, was ich hier suche. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Man muss wirklich Empathiegefühl haben, um zu
wissen. Aber meinst du, der kriegt das mit, wenn du als Cutman so ein bisschen Empathie zeigst?
Also, er kriegt es ja nicht mit, aber ich weiß, was er.
Ja.
Also, ich weiß dann, was er gerade will. Verstehst du in dem Moment? Er will ja erstmal Wasser, will gerade erstmal seinen Coach vor sich haben. Ding. Ich sage dann immer auch zu den Kämpfern, hey, hör einfach auf mich, mach einfach nur das, aber bleib weiterhin bei deinem Coach. Das verstehen die auch, also wirklich, die kannst du wieder
Ja, ich
enttäuschen.
verstehe.
Also viele Kämpfer sind da wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich dann in der Ringecke war, kommen dann meistens, also zum Beispiel viele Boxer auch nach dem Kampf oder wo ich betreut habe, zum Beispiel, ich komme nicht mehr, der Chemie-Pokalgewinner. Wo ich in der Ringecke war, kommt auch aus Köln, guter, sehr guter junger Boxer, boxerisch, hat jetzt auch vor kurzem gekämpft. Ja, der kam dann in später, ey, danke, dass du bei mir in der Ringecke warst, vielen Dank, top. Ich habe mich dann auch nicht zwischen seinen Trainern gedrängt, ich habe immer gut bearbeitet, also das heißt, gekühlt, Vaseline frisch aufgetragen, ne? Und wenn er einen Cut gehabt hat, habe ich den geschlossen. Wenn er Nasenbluten gehabt hat, ne, Nasenstopper rein und alles gut. Was ich damit sagen will, ich in dem Moment weiß ich ja, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt 3 Runden oder 5 mal 5 Runden geboxt habe, dass mir die Luft aus ist und dass ich eigentlich nur, wenn ich eine Runde Pause bin, dass ich mich erst ausruhen will. Verstehst du mein? Das meine ich mit den Sport ausgeführt haben und auch das Verständnis dafür entwickeln, wie ist jetzt der Kämpfer in der Rundenecke? Ne, was will der eigentlich haben? Und jetzt zu seiner Frage eigentlich zu kommen ist, ja, man sollte definitiv eine Cutman-Schulung beziehungsweise eine Ausbildung gemacht haben, über 2 Tage, finde ich. Das macht der Ulf Rabetke, mein Cutman-Bruder von der UCC, der bildet aus. Und zwar ist es bei ihm, dass er wirklich auch am Schluss nochmal einen Fragebogen macht und beziehungsweise nochmal einen Test macht, nochmal die Theorie abruft. Nach 2 Tagen vergisst man viel. Sondern auch wirklich, wo eins zu eins nochmal die Prüfung durchgeht, auf was ist zu achten.
Jetzt habe ich gelesen, dass es Unterschiede gibt, dass Cutmen speziell für Boxen abgestellt werden und speziell für MMA. Wie ist das? Wo sind da die Unterschiede? Beim MMA würde ich jetzt sagen, es gibt irgendwie andere Verletzungen, gerade wenn man so mit dem Gesicht irgendwie vielleicht am Cage vorbeirutscht oder so. Wo liegen da die Unterschiede?
Also, ich sag dir eins, der Unterschied meines Erachtens auch und auch jetzt von den ganzen Erfahrungswerten, die ich jetzt über die Jahre gesammelt habe, ist für mich immer Boxen etwas entspannter gewesen, wenn ich ehrlich bin. In der Hinsicht, ich sag mal so, der MMA-Cutman, es ist so, es ist meistens eine größere Veranstaltung. Man wird für die Veranstaltung gebucht vom Veranstalter oder man ist mit dem Kampfgericht vor Ort und man hat eigentlich immer sehr viele Kämpfer. Also zum Beispiel bei uns jetzt, es ist bei der UCC ist dann so, wir haben viele Kämpfer dann zu versorgen, bandagieren und dann nochmal Prelims zu Main Card, ne? Der Switch dann, dass wir dann die, wo jetzt hinten waren, im Backstage-Bereich getaped haben. Dass die während der Prelims dann sozusagen in die Maincard gehen. So in der UC findet das nämlich auch statt. Dass du dann halt viele Kämpfer hast und du hast ein etwas größeres Spektrum, sage ich mal. Du hast mehr Verletzungssachen, weil im MMA ist es so, da treten mehrere Verletzungen auf. Da kann mal durch einen Hebel vielleicht der Arm ausgekugelt werden oder durch einen Choke mehr. Wie soll ich das sagen? Der Kämpfer noch ein bisschen länger brauchen, bis er da ist. Und die Cuts, die können von überall runterlaufen. Ne? Die können dann auch mal im Schienbein stehen. Hatte ich auch mal bei einem K1-Kampf, dass plötzlich das Schienbein offen war. Und dann dachte ich, hat es ein bisschen halt variiert sozusagen, ne? Von den Trefferquoten her. Boxen kannst du dir vorstellen, dass ab Kopf bis zum Gürtelbereich die Trefferfläche ist. Und im MMA ist es der ganze Körper, weißt du? Da kannst du auch die Gelenke angreifen, da darfst du die Wirbelsäule, darfst du das Einhorn und dann Submissions machen, zum Beispiel den Body Twister. Schönen Grüße an dich, mein Dustin, mein Bester. Verstehst du? Da kannst du alles angreifen. Und im Boxen, da kannst du nur mit Schlägen, beziehungsweise auch mit mehr gepolsterten Handschuhen, greifst du meistens eher den Körper und den Kopf an.
Du hattest gerade über diesen Flying Uwe gesprochen. Da haben sich ja, ich weiß nicht, du warst ja live vor Ort, ich war jetzt nicht live vor Ort, aber die letzten Kämpfe von ihm, da hat sich ja wirklich so die Meinung, was die Zuschauer so angeht, so richtig gespalten. Die meisten sagen, er nimmt Leuten den Platz weg und und. Wir wollen darüber jetzt nicht sprechen, aber du hattest gesagt, er hat einen Cut direkt unterhalb der Augenbraue, also quasi auf dem Augenlid. Ich habe jetzt
Richtig.
die ganze Zeit überlegt, wie kommt so ein Cut zustande? Ist am
Ähm,
Ellbogen oder?
richtig, weil der Max Heiner, der war ja dann natürlich in der dominanten, also keine dominanten Position. Er war dann soweit ich mich noch daran erinnern kann, und ich möchte echt kein Bullshit labern jetzt, ich hoffe, dass ich das richtig sage, auch an alle Beteiligten, die das hören.
Ist ja schon was her.
Ja, der Uwe lag auf dem Rücken und der Max Heine hat von oben einen
Ellenbogen.
Ellenbogen seitlich gezogen, ne? Und der Ellenbogen ist wie, also ich sag immer dazu, ist der Gillette, ne? Also Gillette ist so wie das Rasiermesser. Und wirklich, also der Ellenbogen ist auch von der Natur als Schlagwerkzeug konzipiert worden, weil wir hier diesen spitzen Knochen haben. Unsere Knie sind als Stoß sozusagen auch ein bisschen anatomisch dafür ausgelegt. Aber unsere Handgelenke und unsere Hände sind nicht zum Schlagen ausgelegt. Darum müssen wir auch beim Boxen oder generell beim Kampfsport die Handgelenke und die Mittelhand bandagieren. Weil, verstehst du, was ich meine? Und der Ellenbogen hat dann durch diesen, also wie soll ich das sagen?
Ja, aber der ist, aber du sagtest unterhalb von der Augenbraue. Das heißt, das Lid, das ist ja eigentlich, hinter dem Lid ist ja dann eigentlich, nur, sind ja nur Weichteile, ist ja das Auge.
Ja,
Weißt du, ich versuche
das ist,
jetzt
also kannst du dir
nachzudenken, wie
vorstellen,
da der
er hat
Kid
mit dem
reinkommt.
Ellenbogen von oben seitlich
Ich
auf den
verstehe.
Kopf eingeschlagen, ne? Also kannst du es stehen von einem 45-Grad-Winkel direkt
Ja.
geradeaus auf das Auge, auf den Kopf. Und das
Ja.
ist ja so, da braucht ja nicht mal richtig zu treffen, sondern eigentlich nur auch ein bisschen abzurutschen. Und dann dieses Abrutschen langt schon von der Masse mal Geschwindigkeit, dass vielleicht nur die Spitze des Ellenbogens die Haut so aufreißen tut, verstehst du? Oder durch diese Schlageinwirkung das einfach aufplatzt.
Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Wie ist Uwe, Flying Uwe, so bei den Leuten so angekommen? Weil ich habe im Nachhinein gelesen, dass viele gesagt haben, der erste Kampf fanden viele, das war so irgendwie so Schiebung und wurde gekauft, was weiß ich. Die haben da irgendwie einen Gegner hingestellt, der ihm jetzt nicht würdig war. Wie hast du ihn so, ich sage jetzt mal, erlebt?
Also
Weil
generell,
du kommst ja aus dem MMA auch, weißt du?
ich komme aus dem MMA, also generell an alle, die wo sagen, der Kampf ist gekauft oder so. Weißt du, also erstens bin ich kein Wo Freund von großen Worten. Zu dem Thema möchte ich sagen, stellt mich mal selber da rein und dann werdet ihr erstmal sehen, was eigentlich los ist. Es ist nicht leicht, da sich in den Oktagon reinzustellen. Man wird gefilmt, deine Familie schaut zu, deine Freunde schauen zu und du kriegst da. Entweder kriegst du da richtig auf die Fresse vor all den Leuten, es wird ja aufgezeichnet. Also bei vielen Kämpfen. Ich bin nie, also ich war auch nie der Mensch, der gesagt hat, ich verurteile da irgendjemanden oder so. Oder sag, hey, guck mal, der hat einen leichten Gegner gekriegt oder sonst irgendwie was. Erstens bin ich der Meinung nach, only God can judge me, also nur Gott kann über uns richten. Man sollte nicht über andere Menschen richten, wenn man selber nicht in dieser Position war oder selber das durchlebt hat. Es ist immer anders da. Es kann immer alles passieren. Ich habe so viele Sachen gesehen, wo du gedacht hast, okay, jetzt der Kampf geht bestimmt für ihn aus, so, ne? Von der Körperstatur, von der Form her. Also nicht, also auch so, da war wirklich einer, also lass es die Anfang von Bright sein, ne? Da hat der Alexander Emil Janko, der wirklich aussah wie so ein Kartoffelsack, gegen so einen Hünen gekämpft, der muskulös total jetzt aggressiv war und total jetzt kämpfen wollte. Aber was ist passiert? Alexander hat den auseinandergenommen. Oder Fedor Emelianenko auch, ne? Körperlich nicht jetzt, ich sag mal, der attraktivste Kämpfer oder so. Aber dieser Mann hatte die Fähigkeit, nach einem Knockdown, der eigentlich den komplett aus den Socken gehauen hat, wieder aufzustehen und den Kampf zu gewinnen. Weißt du so? Meiner Meinung nach sollte man da nicht zu voreilig urteilen. Generell bin ich dafür, alles, was den Sport fördern tut, und das hat Flying Uwe, der richtig viele Leute zu unserem Sport gebracht. Sozusagen, ich habe es gut geheißen, weil er hat sich, okay, sage ich jetzt, ich will jetzt nicht urteilen, aber jetzt, okay, jetzt sagt man, der erste Gegner. Okay, aber bei Max Heine hat er sich einen guten Gegner hingestellt und er hat mit ihm mitgehalten. Ne? Der Kampf wurde, er hat ja den Kampf nur aufgrund des Doktorstoppages verloren. Also ich, für mich ist
Aufgrund des
er
Cuts.
ja, aufgrund des Cuts. Also das muss einer nachmachen, sich da reinstellen und sagen, hey, ich kämpfe jetzt gegen einen, der genauso wie ich trainiert, der genauso hart wie Dings ist. Also viele Kämpfer, die können mich jetzt nachvollziehen. Du musst darauf achten, was du isst. Du hast eine harte Vorbereitung. Du musst gut gucken, was dein Gewicht macht. Dann heißt es, ey Jungs, wir gehen Döner essen oder so. Bruder, ich kann nicht Döner essen. Ich muss mein Gewicht achten. Oder ey, ich kann mir jetzt keinen Kuchen reinziehen oder einen Donut, weil ich natürlich darauf achten muss. Also er hat ja auch, dieser Mensch, ihm dann zu sagen, hey, er hat einen leichten Gegner oder das, finde ich nicht gerecht, weil er musste sich auch auf diesen Kampf vorbereiten. Das ist alles nicht leicht, ne? Es ist, kann man, kann man so oder so sehen. Ich finde immer, es ist schwierig zu beurteilen. Diese Leute, wo nicht gekämpft haben und ihn verurteilt haben dafür, die müssten selber reingehen und
Ich
dann meine
weiß,
Meinung sagen.
da sind wie die Leute, die urteilen auf dem Sofa mit einer Tüte Chips, wenn der Fußballspieler den Ball verliert. Ich weiß, da sind meistens die Zuschauer. Ich war nicht da vor Ort, ich habe es nur hier in dieser Bubble mitbekommen, ob es auf Twitter oder auf Facebook war, dass Leute viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sich da Maul zerrissen haben und haben gesagt, der nimmt eigentlich besseren Kämpfern den Platz weg und das ist eigentlich mehr so. Ich sage jetzt mal PR, dass das GMC auch ein bisschen größer wird. Deswegen habe ich gedacht, frage ich dich mal, wie du das Ganze da jetzt so empfunden hast, weil du ja warst ja vor Ort. Ne? Ich halte ihn für einen guten Kämpfer davon ab. Also, und ich teile auch deine Ansichten, dass man gerade Menschen, die vielleicht körperlich nicht wie ein Kämpfer aussehen, ob es jetzt, weiß ich nicht, Paddy Pablett ist, der, ich meine, der hat einen guten, durchtrainierten Körper, aber sieht aus wie Prince Adam von Masters of the Universe.
Ja, also
Oder Nate Diaz. Nate Diaz, guck dir mal den Körperbau von Nate Diaz an. Also der
er
sieht
ist aber
nicht
auch ein
aus.
Triathlonläufer, ne?
Hä?
Mit Diaz, also die Diaz-Brüder sind
Ja,
Triathlonläufer, die machen.
aber wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, oberkörperfrei Nate Diaz neben oberkörperfrei Flying Uwe stellst, ne? Es sind krasse Unterschiede, aber was ich damit sagen will, ist, ich teile deine Ansicht, dass man nicht nach dem Äußeren gehen soll, hat derjenige es drauf oder nicht. Ne? Da meinte ich damit.
Ja, das so. Und auch generell, also ich habe, Ned Diaz ist mir auch sehr sympathisch, obwohl er so eine komische Art an sich hat. Ich finde den
Ich
richtig
weiß nicht, ob die
geil.
Art gespielt ist. Also manchmal ist sie mir
Ja.
ein bisschen too much.
Ja, also Ned Diaz ist auch so einer, der läuft, also das ist auch ein Veganer, also riesen Respekt, das da durchzuziehen, mit der Lebenseinstellung, den Sport zu machen. Der läuft seinen Triathlon, macht noch MMA. Und ich sage immer noch, wenn es wirklich wenn es in MMA keine Zeitbegrenzung geben würde, wird der alle einpacken, weil er die beste Kondi hat.
Ja, wobei bei seinem letzten Kampf, da war er schon ziemlich am Ende. Hast du
Ja,
gemerkt.
das ist, also ich finde auch, wenn es wirklich so ein Straßenkampf wird, wird der das rocken, ne? Also das ist ganz heftig.
Wenn du dir jetzt was aussuchen könntest, ein Traum, gerade als Cutman in deiner Cutman-Karriere, was wäre dein Traum? Bei wem möchtest du irgendwann mal in der Ecke stehen und denjenigen dein Wattebäuschen tief in die Augenbraue stecken?
Boah.
International wie national.
Also eigentlich habe ich da nicht so einen großen Wunsch, aber wenn ich so ein bisschen die Zeit zurückdrehen könnte, wäre ich gern bei GSP in der Ecke gewesen. Weil es so mein Lieblingskämpfer war, auch so von seiner Art her, wie er sich gegeben hat, ist so vom Denken wie ich so ein bisschen selbstkritisch und hinterfragt. Also ich bin auch ein Mensch, ich hinterfrage mich oder ich tue auch mal mich so ein bisschen widerspiegeln, wie war ich jetzt das? War das eigentlich so in Ordnung, was ich gesagt habe? Ist es korrekt, wie ich Menschen behandle? Und auch so generell wäre ich gern bei G3 wirklich in der Ecke gewesen, weil G3 war für mich mein Kämpferidol.
Hat
Und
auch früh angefangen, ne?
ja, und der hat wirklich auch so, was ich geil fand, er hat mit Olympia-Boxern geboxt, er hat mit Olympia-Ringern gerungen für seine Vorbereitung, der hat mit Schwarzgurten trainiert, der hat immer, also der wollte immer nach oben, der wollte immer, also der hat immer, sich immer auch bis ans Limit gepusht. Ne, so. Und auch so seine Doku war ich auch sehr interessant. Also wie gesagt, für mich würde es nur eingeben, das wäre GSP. Ansonsten, da gibt es so viele Kämpfer, die ich sympathisch finde,
Und hier aus Deutschland?
aus Deutschland, aus Deutschland. Also da
GSP
ich.
ist übrigens Ambassador bei Karate Combat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, das sagt mir was da. Finde
Ja.
ich auch ein sehr gutes Ding, um den Kampfsport oder generell wieder so an den Mann zu bringen,
Ja,
weil Karate ist super.
Karate muss was tun, weil sie merken, ich kenne sehr viele, die ihre Schulen haben und es wird wurde immer weniger. Dann kam Cobra Kai, dann kam dieses Karate Combat und Kyokushin Kai hat auch mal so ein bisschen wieder ein bisschen Feuer eingestreut. Ich finde gut, dass das ein Kampfsport oder eine Kampfkunst ist, die sagen, wir müssen jetzt mal ein bisschen ja, mit der Zeit gehen und machen dann quasi so die Schiene wie UFC. Das Einzige, was mich bei Karate Combat stört, das habe ich auch schon mal hier, glaube ich, gesagt, sind die gefakten Zuschauer, die da im Hintergrund stehen. Da siehst du, wenn manchmal irgendwelche Treffer gelandet werden, dass die Leute richtig Panik haben oder richtig angewidert weggucken, weil das sind. Ich hatte hier den, wie hieß kann mich jetzt nicht erinnern, den einzig deutschen Teilnehmer, der der bei Karate Combat gestartet ist und er sagte auch, dass die Zuschauer alle gecastet sind, ne? Damit halt so der Background so ein bisschen
Ja,
schöner
das ist
irgendwie
blöd. Da
aussieht.
musst du wirklich, da musst du wirkliche Fenster reinholen,
Ach,
weißt
du hast
du?
genug von den Fans. Das verstehe ich auch nicht, warum sie das machen.
Ja, also generell, wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt uns MMA anschauen, ne, also auch jetzt zu Deutschland war ich eigentlich bei, ich glaube, ich kann sagen, dass ich bei fast bei jedem in der Ringecke war in Deutschland, bei dem ich nicht war. Sorry, tut mir leid, wird auch bei dir gerne in der Mitte dabei stehen. Ich finde generell die Szene, ich liebe unsere Szene. Wir sind eine kleine Szene, die deutsche MMA-Szene. Und dementsprechend finde ich auch, dass wir anfangen müssen. Also es gibt viele so, wie soll ich sagen, so auch manchmal so kleine Beefs und so. Lasst das weg, Leute. Wir sind eine kleine Szene. Lasst uns zusammenkommen. Lasst uns unseren Sport hochleben und sorgen dafür, dass es wirklich einen guten Weg findet, weil wie wir sehen, jetzt so zum Beispiel, wir hatten jetzt einen tschechischen Ableger hier, ne, mit der Octagon-Show aus Octagon MMA Tschechien, ne, die sind jetzt bei Bild. We Love MMA macht einen super Bomben, also Promotion-Geschäft für den MMA-Sport und versucht den wirklich nach vorne zu pushen. Viele jetzt, also viele auch über die Jahre hinweg, an alle Veranstalter, an alle Sponsoren, vielen, vielen Dank. Also der Sport wächst immer mehr und immer mehr. Das ist auch uns aufgefallen. Wir haben mehr Aufträge jetzt gekriegt. Und wie soll ich sagen? Ich finde, da auch Karate eine Disziplin von MMA ist oder auch Ringen oder so. Wie zum Beispiel bei Ringen war das dasselbe Problem. Guck dir mal das Mannschaftsring an. Deutschland war das damals Tradition, Mannschaftsring. Also ich weiß nicht, ob dir Nordbaden Ringermannschaft was sagt, Ispringen oder Weingarten, Graben-Neudorf, Waghäusel, also bei mir in der Umgebung hier, ich wohne jetzt auf der anderen einen Seite, Graben-Neudorf und Wiesenthal oder ich glaube Waghäusel, die hatten eine Hassfehde, das sind zwei Dörfer im badischen Bereich, also wenn die Straßenfest hatten, durften die nicht zu denen, weil aufgrund des Rings gab es da Stress. Also kannst du dir vorstellen, es war immer Hassderby, die haben gegeneinander gerungen. Und da war, wenn Graben-Neudorf war, war ganz Wiesenthal bei Graben-Neudorf. Wenn Graben-Neudorf in Wiesenthal war, war ganz Graben-Neudorf in Wiesenthal. Weißt du so? aufgrund des Mannschaftsrings und so. Und was ich traurig finde, da ich auch noch vom Ring bin, dass es so alles so verloren geht. Also viele, wenn du jetzt Mannschaftsring dir anschaust, es sind nur noch ganz, ganz vereinzelte Mannschaften da. Viele Gewichtsklassen können gar nicht mehr besetzt werden. Es fehlt also in den kleinen Ligen, sage ich mal, oder generell in mittelgroßen Ligen, fehlt es immer noch an Nachwuchs. Es wird trainiert, aber du merkst halt, da muss wirklich was nachkommen und da müssen wirklich alle Sportarten sich an der Nase fassen. Also nicht nur unser Kampfsport, mit zum Beispiel, ich glaube auch durch dieses Social Media und durch dieses Media-Entertainment-System, was alles jeder so hat, gehen so die Vereine auch ein bisschen kaputt, ne? Also
Du
Badminton, sei
hast,
es
ja, ich
Tischtennis.
weiß, was du
Ja.
meinst. Du hast aber in den Verbänden auch noch ziemlich veraltete und verkrustete Hierarchien da, ne? Da sind wirklich
Ja, jetzt.
alte Menschen, die mit der neuen, modernen großartig nichts zu tun haben wollen. Und wenn du dann ein Spitzensportler bist in irgendeiner Sportart, wo so verkrustete Hierarchien herrschen, dann ist es ziemlich schwer, da ein bisschen das Ganze auf Vordermann zu bringen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass Karate da so mit diesem Karate-Combat so ein bisschen gestartet hat. Und also wie gesagt, all das, was du gerade gesagt hast, kann ich nachempfinden und kann ich auch unterschreiben. Weil es nervt nichts tierischer als irgendwelchen Hass und Neid auf irgendwelche anderen Gruppen. Ich meine, du hast hier im Ruhrgebiet Schalke gegen Dortmund. Wenn ich dann mitbekomme, dass Fans, die sich überhaupt nicht kennen und dann sich gut unterhalten und dann fällt auf einmal, wie du bist Schalke-Fan, wie du bist Dortmund-Fan, dann auf einmal so eine miese Stimmung ist. Und ich denke, Jungs, das war vielleicht vor hunderten Jahren, ich weiß es doch nicht, was damals irgendwann vorgefallen ist, dass die so miteinander befeindet sind. Aber auch da finde ich immer, das ist eine Verschwendung der Zeit, der Lebenszeit. Schöner Satz.
Ja, ich sag mal so, man kann die immer voneinander lernen. Also, wie zum Beispiel, ich weiß noch, bei meinem Gym, dann hieß es ja, die MMA-Leute, die sind scheiße, die sind Assis, die können nicht Takedowns, die können nicht Stand-up oder so, weißt du, so, oder so. Oder generell, dann heißt es ja zu den Ringern, ja, die können nur ringen oder so, weißt du. Und
Deswegen sind sie
darum
aber auch
ist,
Ringer, ne?
ja, weißt du, das meine ich. Aber dafür ist ja der MMA-Sport da, um sozusagen die verschiedenen Disziplinen miteinander zu verbinden und um auch mal Disziplinen zusammenzuführen, ne? Und auch generell, also das ist so wirklich, ich sag mal, anthropologisch jetzt, was ich sage. Aber wenn ich jetzt, ich bin jetzt, wenn du mich jetzt, oder wenn ich mich persönlich anschaue, ich habe kaum Nacken, ich hab breite Schultern, ich bin klein. Für mich bietet sich, wenn ich MMA kämpfen würde, kein Muay Thai Stand-up-Stil an, weil ich nicht diese langen Gliedmaßen
Ja,
dafür
ist
habe.
körperbedingt.
Ja, ne? Und da wird auch, glaube ich, noch die Evolution kommen, dass man sagt, okay, man muss wirklich auf seinen Körper ein bisschen schauen, wie bin ich eigentlich drauf und was kann ich von meinem Körper zumuten, dass ich eigentlich diese Stile dann übernehme. Ne? Zum Beispiel, es gibt ja viele, die grappeln unheimlich gerne. Aber du musst ja auch den Übergang von Stand-up zu Ringen zum Grappling finden, ne? Mit zum Beispiel bei Habib, der hat ja am Anfang Probleme mit seinem Stand-up gehabt, hat angefangen zu boxen, hat auch viel darauf trainiert und dann was, ne, hat Nehmerqualität mitgebracht. Was hat er angefangen? Hat gegen Conor mal auch mal Schläge ausgeteilt und hat ihn zu Boden gewrestelt. Und dann hat er sein Sambo-Wrestling rausgepackt, ne? Also, das ist so. Ich glaube auch, das wird sich, wenn wir die Geschichte des MMAs uns anschauen. Erstmal waren die Gracies mit ihrem BJJ da. Dann schaust du auf, dann kam ja Chuck Liddell mit seinem Sprawl and Brawl Game. Dann oder weißt du so Kevin Shamrock, ne, auch so Sprawl and Brawl Game. Und du hast dann halt gemerkt, in was für eine Richtung sich das immer weiterentwickelt hat. Ne? Dann kam GSP mit seinem generellen Game, auch mit Stand-Up-Kicks oder Spider, ne? Der Brasilianer mit seinen langen Gliedmaßen, lange eklige Kicks, harte Ellenbogen am Boden. Ne? Wenn er jemanden in der Triangle hatte, dann ne? 12, also von oben nach unten den Ellenbogen. Ne? Es ist, wie soll ich das sagen? Es macht immer einen Schwung nach vorne, ne?
Richtig, die nutzen halt ihre körperlichen Fähigkeiten und wenn ich lange Arme und lange Beine habe, ne, dann bin ich natürlich im Standing besser als auf dem Boden. Sag ich jetzt einfach mal, ne? Cutman Gitchy, wir kommen zu den Empfehlungen.
Gude, die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
Du irgendwelche Empfehlungen? Ich hatte vorhin gesagt Sports Dentist, aber hast du noch andere Empfehlungen?
Also auf jeden Fall, wenn ihr einen guten Mundschutz braucht, das empfehle ich jedem Kampfsport-Fan oder der, wo jetzt auf Wettkämpfe oder Competitions geht, sich bei ihm Mundschutz machen zu lassen. Die Dinger heben an, ich sag mal so auf jeden Fall 10 Jahre, bei einem habe ich das gehört. Meine ist schon 5 Jahre alt, also top, bin sehr zufrieden. Ja, was ich empfehle ist, eine MMA-Serie, das ist einmal Kingdom MMA, ist auf Amazon Prime, zeigt viel den Sport im Hintergrund, was im Hintergrund eigentlich im Management abgeht, auch die Stresssituation. Dann gibt es auf Amazon Prime It's a Hurt Business. Dann was ich noch empfehlen kann, kauft euch nicht unbedingt immer mit dem teuersten Scheiß ein. Trainiert erstmal 1-2 Jahre, bis euer Equipment erstmal, was ihr euch am Anfang geholt habt, erstmal schön ausgelutscht ist. Guckt einfach, was oder unterstützt einfach eure lokalen Kämpfer. Wie zum Beispiel habt ihr einen, der jetzt auf Wettkämpfe geht. Der hat ja auch seinen Sponsor. Frag den zum Beispiel, wenn ich jetzt Sachen brauche oder so, dann frage ich zum Beispiel Chris, hey Chris, was kannst du mir empfehlen? Der hat seinen Sponsor Formore. Der sagt mir, okay, hol bei Formore, hier hast du noch einen Rabattcode, dann kriegst du noch mal einen Rabattcode. Also ihr hilft erstmal, indem ihr euch selber dann das Equipment holt, wenn ihr es braucht. Er kriegt dadurch sein Feedback vom Sponsor wieder zurück, weil er natürlich durch den Rabattcode das gekriegt hat. Und wirklich unterstützt eure lokalen Gyms, geht in eure lokalen Gyms. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt aus Dorsten kommen würde, würde ich zu Mad Monkeys, zum Chris gehen. Wenn ich jetzt aus Marl komme, werde ich zu MMA Marl gehen. Bin ich aus Duisburg, gehe ich da zu dem Gym, wo Timo drin ist. Versteht ihr, was ich meine? Also mir ist wichtig, unterstützt eure lokalen Mannschaften, geht, trainiert mit denen, schaut immer, was könnt ihr für den Sport tun und fragt euch, was kann euch der Sport für euch tun. Ne, also ihr tut nicht nur dem Verein dann was Gutes, sondern ihr kriegt auch was zurück, weil stellt euch vor, ich glaube, wenn, egal, es kann, das ist so, dieses Vereinsleben muss wieder zurückkommen, ne, nach Deutschland, finde ich.
Ja, die Vereine kommen wieder. Es wird jetzt gerade auch eine Menge getan mit Unterstützung und. Aber ich persönlich kenne jetzt keinen, der wirklich so hart Schaden davon getragen hat, dass er sagt, wir geben auf. Es mag welche geben, mit Sicherheit. Aber mir persönlich ist jetzt keiner bekannt und ich weiß, dass eigentlich sehr viele auch ins Vereinsleben zurückkehren. Ja. Meine Empfehlung geht an die Glatzenträger. Du hast damit kein Problem. Ihr Türken habt sowieso generell einen geilen Haar- und Bartwuchs, muss ich mal äußern.
Ja, das ist
aber. Bei mir ist es natürlich dagegen, bei mir ist natürlich, die mich kennen, wissen, ich habe nicht mehr so viel Haare oben auf dem Kopf. Aber für die Glatzenträger unter euch, es gibt was, eine richtig geile Empfindung. Die ist schon was älter und ich kann nicht mehr ohne. Ich weiß, dass sehr viele von meinen Freunden Glatzen haben und die rasieren sich immer mit einem, so wie du hast gerade gesagt, mit Gillette, mit einer Nassrasur. Das geht auf Dauer echt aufs Geld. Und für die Werbung auch schon mal gesehen haben, tut es euch an, und zwar den sogenannten Skull Shaver. Das ist ein kleines Ding, da könnt ihr bequem auf eurer Couch sitzen beim Fernseher. Es hart nicht und ihr geht damit rüber mit dem Ding und es ist wie Nassrasur. Ding kostet irgendwie 40, 50 Euro. Gibt es auch schon welche für 30, die tun es auch. Das ist meine Empfehlung für die Leute. Und man kann sich auch nicht, man kann sich nicht nur den Kopf damit rasieren, ihr könnt euch auch die Eier damit rasieren, was auch immer. Das ist meine Empfehlung für heute. Brust, ganz genau. Du zeigst gerade auf deine Brustbehaarung. Da habe ich keine Probleme mit, Gott sei Dank. Ich merke aber jetzt im Alter, dass mir irgendwelche Haare aus den Ohren und aus den Nasen wachsen, die am letzten Tag dann noch nicht da waren. Ja, meine lieben Freunde. Bevor wir gleich zur Verabschiedung kommen, möchte ich noch eine Empfehlung nachsprechen. Und zwar muss ich kurz was erklären. Nach dem Gespräch hat mir Göksche erzählt, dass er eine Seife auf den Markt gebracht hat. Extra für Kampfsportler. Und ich habe in die Luft die Arme gerissen und geschrien und ihm gesagt, warum hast es denn mir nicht eher erzählt? Darüber hätten wir reden können. Und er sagte, nee, er möchte damit auch großartig nicht irgendwie, hausieren gehen, ihr wisst, was ich meine. Und er ist wirklich sehr auf dem Boden geblieben. Und er hat mir eine Seife zugeschickt und ich möchte euch jetzt eine weitere Empfehlung aussprechen. Und zwar geht's um die Seife Fighters Fresh. Die sogenannte Combat Soap. Fight hard, fight clean. Ich habe diese kleine Packung hier. Sie riecht wunderschön. Diese Seife, die Göksche auf den Markt geworfen hat und entwickelt hat, ist antibakteriell, antiseptisch. Sie ist handmade, also handmade. Sie ist aus eigener Produktion, lokale Produktion und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, für mich jetzt nicht, aber für einige von euch, sie ist umweltfreundlich. Und ich mache jetzt mal hier live am Mikrofon die Seife auf und sehe sie wirklich zum ersten Mal und die riecht wie Badewasser. Könnte man könnte auch einfach nur jetzt dran riechen. Einfach dran riechen. Seifenjunkie. Das ist wirklich, ist gut. Und, welchen Podcast kannst du empfehlen? Ruf der Hyäne, der Arsch hat eine halbe Stunde an der Seife gerochen. Also sie ist blau-rot und man sieht, dass sie selbst hergestellt ist, weil sie ist nicht diese klassische gepresste Seife, sondern man sieht so ein paar Abdrücke von der Verpackung oder von der Folie, wo sie ausgehärtet ist. Ich habe sie jetzt noch nicht getestet. Wie gesagt, ich habe sie jetzt hier gerade live ausgepackt. Möchte mich erstmal für diese Seife bei Göksche und auch nochmal für dieses Interview im Nachhinein bei Göksche bedanken. Bevor wir jetzt gleich zum Abschluss kommen, möchte ich euch aber auch nochmal da eine Empfehlung ans Herz legen. Kauft diese Seife, probiert sie einfach mal aus, gerade für Luta Livre, BJJ, Grappler, Leute, die viel engen Bodenkontakt haben, sehr viel mit schwitzigen Menschen zu tun haben. Aber auch für Leute aus dem Muay Thai, also generell Leute, die wirklich engen Körperkontakt haben. Also quasi auch was am Wochenende, ne? Wenn ihr da irgendwie auf irgendeiner Fetischparty unterwegs seid und auf eine Gummimatte euch abschwitzt, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, ich muss euch ja nicht sagen, wofür man Seife heutzutage verwendet. Ja, Feinseife, Göksche, Türkoğlu, Otto Hahn, Straße 10 in 76726 Gemmersheim. Das ist der Kontakt. Ansonsten, ich verlinke sie natürlich hier unten in den Empfehlungen. Deswegen das nochmal eine eingeschobene Empfehlung. Fighters Fresh, die Combat Soap für alle euch Nasen da draußen. Nebenbei bemerkt, es ist auch ein schönes Geschenk, wenn ihr mal irgendwo eingeladen seid zu jemandem. Also, ne, denkt dran. Combat Soap. Kaufen. Göksche, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. War ein super geiles, aufschlüssiges Gespräch. Und ich weiß jetzt sogar, wofür der Eisbeutel im Nacken da ist. Ich habe echt was gelernt, weil ich habe mir immer die Frage gestellt, warum legen die den rein? Ist das zum Kühlung oder dass der einfach ein bisschen Kreislauf angeregt wird? Aber jetzt weiß ich's. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. War ein geiles Gespräch.
Ich hab's dann.
Und ich hoffe, man sieht und hört sich irgendwann mal. Und wenn ihr irgendwann mal einen MMA-Kampf seht und es ist gerade Pause, achtet nicht auf das Nummern-Girl, sondern geht mal, guckt mal in die Ecke, vielleicht seht ihr dann den Cutman Gitchy, wie der da ein Wattepad irgendwie in eine Auebraue presst.
Auf jeden Fall, freue mich. Vielen Dank.
Danke dir, danke, dass alle zugehört, eingeschaltet haben, abonniert uns, bewertet uns auf Spotify oder iTunes, wo ihr gerade diese Folge hört. Bleibt alle gesund und sicher, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Morgens, mittags, abends, nachts. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.